Hallo und herzlich willkommen zu Fahrrad mit
Jan Hendrik
und Janis. Und heute haben wir einen Gast hier, eine bisschen andere Situation, den Christoph. Magst du dich einmal vorstellen?
Ja, hallo. Moin, moin, müsste ich sagen. Ja, ich bin Christoph. Ich komme so ungefähr von der Grenze zwischen Hamburg und Schenefeld. Und ich bin von Haus aus Physiker. Und ja, das war der Grund, warum wir gesagt haben, es wäre vielleicht spannend, mal zusammen über das Fahrradfahren zu reden, weil ich auch gerne Fahrrad und insbesondere Rennrad fahre und euren Podcast schon ein bisschen verfolgt habe. Ja, was soll ich sonst noch zu mir selber sagen?
Ja, vielleicht, wie kommen wir zu dir?
Ja, also...
Jan Hendrik, willst du das erzählen?
Genau, wir haben uns halt gesagt, wir machen heute was ganz Verrücktes. Jetzt haben wir seit geraumer Zeit unseren Podcast, den sich ja tatsächlich auch Leute anhören.
Man glaubt es kaum, ne?
Also
es
ist jetzt nicht zu tief. und wir haben einfach gedacht, wir machen eben in diesen ganz verrückten Zeiten selber auch was ganz Verrücktes und laden den Christoph ein, weil Christoph ist nicht nur Physiker, der ist sogar promovierter Physiker. Sehr passionierter Rennradfahrer, wie ich aus eigener Anschauung weiß, weil ich mit ihm auch schon meine Touren gemacht habe. Darüber hinaus ist er noch passionierter Segler und der Vater meines Patenkindes, also top qualifiziert, um hier mal mitzumachen.
Und da haben wir auch die Verbindung quasi.
Genau, daher haben wir die Verbindung. Wir kennen uns aus Kiel und wir haben uns halt überlegt, dass wir heute über die Physik des Fahrradfahrens sprechen wollen, was ja eigentlich erstmal ein bisschen womöglich randständig erscheinen meint, aber vielleicht ist es doch ganz spannend. Und das Schöne ist, Janis, um das noch hervorzuheben, wir haben also mit Christoph jemanden, so einen richtig schlauen Typen, der uns das auch alles quantenmechanisch und so darlegen könnte, wenn er das möchte. Und mit dir haben wir ja einen angehenden Grundschullehrer, der das dann nochmal für einen Drittklässler zusammenfassen kann.
Das ist eine tolle Kombi.
Auf jeden Fall, das ist eine super Kombi. Und ja, wir haben darüber gesprochen, dass wir das heute machen möchten. Und was ich ganz interessant fand, Christoph, du hast erzählt, dass du tatsächlich an der Uni auch mal nicht besucht hast, aber es wurde angeboten, eine Vorlesung zum Thema Physik des Fahrradfahrens. Und ich weiß nicht, kannst du dich da noch dran erinnern oder kannst du uns einen Abriss geben, was da thematisiert worden ist?
Also ich bin tatsächlich selber nie in einer solchen Vorlesung gewesen, aber das ist ein ziemlich interessantes Thema. Und man findet sowohl an verschiedensten Universitäten immer wieder Vorlesungen zu dem Thema, als auch Bücher und feste Vorträge, weil das Thema nämlich relativ anspruchsvoll ist. Es ist so, dass ich selber nicht im Feld der klassischen Mechanik beheimatet bin, sondern eigentlich im Bereich der Halbleiterelektronik. Aber wir schauen mal, wie weit wir da kommen. Und es geht, glaube ich, vor allem auch um die physikalischen Effekte und Phänomene, bis hin zu dem, was sich natürlich dann auch beim Rennradfahren selbst wieder erfahren lässt. Auf jeden Fall ist das ein relativ kompliziertes Thema, was aus vielen einzelnen Bereichen besteht. Und auch so allein das Thema Stabilität und Gleichgewicht, das hat man tatsächlich im 20. Jahrhundert erst wirklich im Detail untersucht und auch ganz spät immer wieder noch Erkenntnisse erlangt, dass manche Effekte, von denen man früher geglaubt habe, dass sie ziemlich entscheidend sind, gar nicht so eine große Rolle spielen.
Stabilität und Gleichgewicht ist schon ein super Thema, Janis, weil ich weiß nicht, also es ist mir tatsächlich noch nicht passiert, fürs Protokoll, es ist mir noch nicht passiert, aber Stabilität und Gleichgewicht, ich stehe in meinen Klickpedalen mit dem Rennrad an der Ampel und irgendwann muss ich halt raus aus den Pedalen. Aber theoretisch könnte ich auch konstant stehen bleiben? Nein, könnte ich nicht. Und ich weiß gar nicht warum. Warum falle ich um, Christoph?
Ja, doch, das kannst du im Grunde genommen, weil du ja, das System aus Fahrrad und Mensch ist ja, ihr seid ja nicht fest miteinander verbunden, sondern du kannst dich ja bewegen. Und wenn du ausreichend schnell deinen Schwerpunkt so verlagert, dass das System insgesamt ein labiles Gleichgewicht hat, dann bleibst du auf der Stelle stehen und kippelst halt ein bisschen nach links und nach rechts. Wenn du das übst, vorzugsweise ohne Klickpedalen, klappt das wahrscheinlich auch ganz gut mit einem geeigneten Fahrrad über ein paar Minuten. Aber das zeigt schon, es ist halt kein stabiles Gleichgewicht, so als ob du eine Kugel nimmst und die rollt auf den Grund einer Schüssel, sondern es ist ein labiles Gleichgewicht, das du aktiv halten musst. Und die allerkleinste Auslenkung aus diesem System führt dazu, dass das System aus dem Gleichgewicht gerät und du letzten Endes entweder ganz schnell reagieren musst oder umfällst. Und da kommt noch ein zweiter Faktor hinzu. Fahrradfahren funktioniert eben durch Geschwindigkeit, durch Vorwärtsbewegung. Und in dem Moment, wo die sehr gering wird oder du auf der Stelle stehen bleibst, fallen manche Effekte, die dir helfen, aufrecht zu bleiben, weg. Und dann geht's schief.
Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Oder die Frage dahinter eigentlich genau, wenn man Fahrradfahren lernt, warum oder welche Effekte spielen da eigentlich rein, wenn man jetzt stehen bleibt, dass man dann eher umfällt im Vergleich eben zum, wenn man losfährt. Also ja, blöd gefragt, was spielt da dann rein, das dich beim Fahrradfahren unterstützt, wenn ich jetzt losfahre, dass es dann immer einfacher wird, eine gerade Linie zu halten. Umso langsamer ich fahre, das hat sicherlich jeder schon mal gemerkt, umso mehr schlängelt man.
Ja.
Und vielleicht, ja, weiß der ein oder andere gut, auf dem Mountainbike ist es einfacher, das Gleichgewicht zu halten, wenn man steht, als auf dem Rennrad. Könnte man jetzt vermuten, wegen der breiten Reifen.
Ja, hätte ich auch gehört.
Aber wir hatten da auch gestern schon kurz drüber telefoniert und du hattest schon so ein paar Buzzwords gesagt und vielleicht willst du da ein bisschen erklären, was da mit reinspielt bei den Geschwindigkeiten dann.
Ja, tatsächlich ist es ja so, dass man immer eine Art Kräftegleichgewicht halten muss. Und wenn man sich das historisch anschaut, der klassische Fahrradrahmen ist ein Diamantrahmen mit einer Gabel, die hat einen Lenkkopfwinkel und die Gabel ist nach vorne gekröpft, also gebogen. Daraus ergibt sich, dass die Achse des Vorderrades, wenn man die nach unten auf den Boden projiziert, sich hinter dem Punkt befindet, wo die Verlängerung des Steuerrohrs auf dem Boden enden würde. Man hat also einen Nachlauf. Und in dem Moment, wo du dich nach vorne bewegst mit so einem Fahrrad und auf die Seite kippst, passiert etwas ganz Wichtiges. Der Lenker, das Vorderrad, die Gabel kippen genau in die Richtung, in dem du dein Körpergewicht absichtlich oder unabsichtlich verlagert hast. Das führt also dazu, dass du in die Seite gehst, dass du in eine Kurve fährst langsam. Erst musst du kippen, dann kannst du erst die Kurve fahren. Dann baut sich quasi die Zentrifugalkraft, die Fliehkraft nach außen auf. Dein Körper kippt dagegen, der Lenker kippt in die Richtung und du bist wieder in der Lage, deinen Schwerpunkt so zu verlagern, dass du nicht umfällst. Das ist ein ganz wichtiger Effekt, den man auch in allen Details, glaube ich, noch gar nicht so lange verstanden hat beim Fahrradfahren. Es ist ja sogar so, wenn du ein Fahrrad nimmst, das halbwegs gut gebaut ist und du hast eine ebene Fläche und du schiebst es einfach schnell los und lässt das rollen, das fährt unglaublich lange weiter, ehe es umfällt. Und wenn es gegen ein kleines Hindernis rollt, dann passiert genau dieser Effekt. Das Hindernis lenkt das Vorderrad aus, das Fahrrad kippt ein bisschen zur Seite, das Vorderrad weicht noch stärker in die Seite aus, stabilisiert sich wieder und das Fahrrad rollt geradeaus weiter. Das passiert ein paar Mal und irgendwann unterschreitet das eine kritische Geschwindigkeit, die eben typisch ist für die Schwerpunktsysteme dieses Fahrrades, für das Gewicht, für die Geometrie aus Rahmen und Gabel und dann fällt es um.
Das heißt, bei bis zu einem gewissen Punkt, jetzt von höheren Geschwindigkeiten ausgesprochen, stabilisiert sich das Fahrrad von alleine, weil die Fliehkraft immer entgegen der Lenkrichtung wirkt? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Genau, die Fliehkraft wirkt nach außen und würde ja dazu führen, dass du wegkippst, aber das Fahrrad kippt gleichzeitig auf die Seite und das liegt eben daran, weil die Geometrie aus Lenkwinkel und Gabel so gemacht ist. Und das Spannende dabei finde ich eigentlich, dass das hat ja nicht jemand vorher ausgerechnet, wie man ein Fahrrad bauen muss, dass das genauso gut funktioniert, sondern das ist ja andersrum passiert. Das ist eigentlich ein ingenieursmäßiger Ansatz, wo man versucht hat, Fahrräder zu bauen mit einer geeigneten Geometrie. Und ist dann halt bei diesem diamantartigen Rahmen rausgekommen mit einer Gabel, mit Kröpfung und Lenkwinkel und hat gemerkt, hey, so funktioniert das super.
Ah, okay.
Das heißt, ja, wenn man jetzt mal historisch sprechen würde, es ging ja los mit Laufrädern und danach kamen die Hochräder, ne?
Ja, wo man noch so alte Zeichnungen kennt, wo da jemand in 2 Meter Höhe sitzt, sowas meinst du.
Was ist da dann bei dem Hochrad dann jetzt bezogen darauf das Problem? Haben die einen geringeren Nachlauf dann oder aufgrund des, sag ich mal, Hebels, weil man so, oder höheren Schwerpunkts, ist es dann schwieriger, das Gleichgewicht da zu halten, oder?
Ich bin auf jeden Fall kein Hochradspezialist, aber genau, man wusste es damals nicht, aber ich denke, dass die grundlegenden Eigenschaften dem eines modernen Fahrrades mit Diamantrahmen tatsächlich ähneln. Auch ein Hochrad hat ja eine Gabel, auch da wird es einen Nachlauf geben, der Lenkwinkel wird passen, auch wenn der Rahmen anders geformt ist. Ich denke, dass das System im Grunde genommen sehr ähnlich funktioniert. Es ist wahrscheinlich zu Anfang ja, durch Versuch und Erfolg und Misserfolg nicht immer günstig gewesen. Es gibt ja auch alte Hollandräder, die sehr ungewöhnlich große Lenkwinkel haben im Steuerrohr, die sich dadurch zum Teil sehr ungewöhnlich fahren oder Fahrräder, die ein sehr flach stehendes Sitzrohr besitzen, wo sich die gesamte Geometrie verändert. Und man merkt das letzten Endes schon, wenn man an seinem eigenen Fahrrad mal rumschraubt und einen kürzeren und längeren Vorbau anbaut oder einen schmaleren oder einen breiteren Lenker oder einen schwereren Lenker auch, das verändert das Fahrgefühl ganz erheblich. Das liegt eben daran, weil man an diesem Stabilitätssystem herumschraubt.
Ja, stimmt. Bei dem Vorbau, da gibt es ja verschiedene Längen. Dadurch verändert sich dann ja die Bewegung des Armes, je nachdem vermutlich, wie weit ich den Arm bewegen muss, ne? Also umso breiter der Lenker, desto kleinschrittiger kann ich lenken, ne? Also wenn ich sehr eng am an der Gabel in der Mitte quasi anfasse, müsste ich
das ist eine massive Kraft aufbringen.
Ja, genau.
Das ist eigentlich so das Prinzip Rennrad, wo man ja sehr schnell fährt und keine großen Lenkwinkel braucht in der Regel. Da hat man einen schmalen Lenker. Das führt dazu natürlich, dass das Fahrrad erstmal dazu tendiert, nicht so aggressiv auszuweichen. Man muss eine gewisse Kraft aufbringen, das macht man nicht so schnell. Das stabilisiert das System ein bisschen. Aber wenn man jetzt sehr langsam fährt und plötzlich eine scharfe Kurve fahren muss, dann merkt man, dass so ein Rennrad dann zum Teil sich da doch nicht so gut auslenken lässt. Während man mit einem breiten Holland-Fahrradlenker natürlich super gut anlenken kann und eine sehr gute Kontrolle auch bei niedrigen Geschwindigkeiten hat. Aber ich denke, da spielt auch eine Rolle, dass der Lenker selbst ja ein Gewicht hat. Und je nachdem, wo ich das Gewicht durch die Länge des Vorbaus nach vorne oder nach hinten verlagere, wirkt sich das natürlich auch darauf aus, wie stark letzten Endes die Gabel und das Vorderrad einkippen, wenn ich in eine Kurvenbewegung übergehe.
Zu dem Nachlauf vielleicht noch. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also das ist ja die Biegung der Lenkergabel nach vorne oder diese Krümmung. Umso größer, desto besser lässt sich das Fahrrad kontrollieren oder also wie sind da die Effekte? Was, wenn ich jetzt ein besonders stabiles Fahrrad bauen wollte, wie müsste diese Krümmung dann aussehen?
Witzigerweise gibt es dazu sogar gegenteilige Ansätze, die wiederum mit der Lage des Schwerpunkts zu tun haben. Es gibt so eine Art Physikerfahrrad, und daraus kann ich mich tatsächlich noch ein bisschen aus der Vorlesung oder Abbildung erinnern, wo man ein Fahrrad gebaut hat, was einen Vorlauf hat, also einen negativen Nachlauf, wo also das quasi andersrum versetzt ist. Und auch das kann man in einen stabilen Bereich führen, wenn man die Schwerpunkte richtig verlagert. In diesem einen Fall muss der Schwerpunkt am Lenker vor und im anderen danach angreifen. Da gibt es also diverse Möglichkeiten. Wenn man ein Fahrrad besonders stabil bauen will, ich denke, dann muss man den Nachlauf relativ groß wählen. Aber das ist nicht gesagt, dass sich das Fahrrad dadurch besonders gut fährt, sondern das Verhältnis muss ja passen dazu, wie du dein Körpergewicht verlagern kannst und auch eine Frage, in welchem Geschwindigkeitsbereich du das betreiben willst letzten Endes. Wenn du zum Beispiel ein Fahrrad bauen willst, was bei besonders niedrigen Geschwindigkeiten sich schon gut fährt, wirst du das anders machen als bei einem Fahrrad, was sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen soll. Bei Rennrädern gibt es zum Beispiel auf jeden Fall Gabeln mit verschiedenen starken Nachlauf, wo man daran ein bisschen herum operieren kann. Aber man muss immer bedenken, dass das nicht nur das System Nachlauf ist, sondern auch noch die Gewichte des Lenkers, die Länge des Vorbaus, wie gut oder schlecht sich das tatsächlich fährt.
Jetzt, wo du das gerade mit dem Nachlauf erzählt hast, ich weiß nicht, wie das bei euch in der Kindheit war, die City-Roller waren bei uns sehr beliebt und die kann man ja komplett drehen. Also beim Fahrrad ist es ja so, der Lenker lässt sich oft ja nicht komplett drehen, wegen der Kabel und so. Und beim City-Roller war es aber so, konnte man komplett drehen. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann ich aus dem Vorlauf, aus dem Nachlauf dann einen Vorlauf machen, ne? Indem ich den Lenker um 180 Grad drehe, müsste diese Gabel ist ja beim Cityroller minimal und nur auch klein nach vorne. Ich meine, das haben wir auch öfter mal gemacht. Man hat schon dann ein anderes Lenkverhalten gemerkt. Also oft wollte dann auch der Cityroller sich von alleine wieder umdrehen, so quasi.
Ja. Also man müsste das Experiment mal machen, Physiker machen ja gerne Experimente, indem man so einen City-Roller mal wie ein Fahrrad auf dem Parkplatz mal schiebt und guckt, was passiert, wenn man das frei fahren lässt. Und ich denke, was passieren wird, ist insgesamt, dass so ein Roller wahrscheinlich ohnehin ein sehr instabiles System ist, mit wenig Nachlauf generell. Und der wird wenn überhaupt nur sehr kurze Zeit freifahren können. Und da, bei einer sehr kleinen Auslenkung wird er schon umfallen, während so ein Fahrrad ja erstaunlich gut rollt und sich immer wieder selbst stabilisiert zurück in die aufrechte Bewegung zurückkehrt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass der Effekt bei einem Roller so völlig stark ist, wenn du den Lenker um 180 Grad herumdrehst. In dem Moment, wo du ihn loslässt, ist sowieso alles vorbei.
Ja. Das stimmt wohl. Jetzt hattest du erzählt, Physiker-Fahrrad, also es gibt nicht das eine perfekte Fahrrad, sondern je nachdem, ob man schnell oder langsam fahren will, müsste das ein bisschen anders gebaut sein. Wir hatten da gestern drüber geredet, über die Drehimpulserhaltung. Das spielt da doch sicherlich mit rein. Magst du da vielleicht einmal erklären? Ich kannte das überhaupt gar nicht vorher, was das damit auf sich hat, weil das ja wahrscheinlich bei der Stabilität auch eine Rolle spielt.
Genau, das spielt auch eine Rolle. Eine kleinere Rolle offenbar, als man in der Vergangenheit geglaubt hat. Und dafür gibt es meines Erachtens auch ein Experiment. Aber fangen wir mal an. Grundsätzlich ist es so, wenn ich ein Fahrrad nehme, ich baue das Vorderrad aus, hat ja jeder mal gemacht, und sei es, um den Schlauch zu flicken oder zu wechseln. Und ich drehe das Vorderrad sehr schnell und halte die Achse, Schnellspannerachse in der Hand oder direkt an der Narbe. Dann merkt man ja in dem Moment, wo man anfängt, mit der Narbe zu wackeln, dass dann erheblich große Kraft gegen den Versuch wirkt, diese Narbe auszulenken. Zum Beispiel das Rad senkrecht und dann rollen zu lassen und in die Waagerechte zu bewegen. Wenn ich das schnell mache, wirkt dann eine große Kraft dagegen. Und das hängt mit der Erhaltung des Drehimpulses zusammen. Im Grunde genommen könnte man sagen, dass zunächst erstmal das Vorderrad, das sich um die Narbe dreht, ein geschlossenes physikalisches System ist, in dem der Drehimpuls erhalten werden soll. Und wenn ich jetzt dagegen arbeite, dann wirkt eine Kraft genau um 90 Grad gegen die Auslenkung, führt dazu, dass das wieder in die stabile Richtung zurückkehrt. Das heißt, wenn ein Fahrrad sehr schnell rollt, mit relativ schweren Reifen und Felgen, dann wirkt immer eine Kraft derjenigen Kraft entgegengesetzt, die versucht, das Fahrrad in die Instabile zu bringen. Aber das ist für die gesamte Stabilität eines rollenden Fahrrads ein wohl nicht so entscheidender Effekt. Was man sicherlich merkt, ist, wenn man an einem Fahrrad herumschraubt und einen sehr schweren gegen einen ganz leichten Laufradsatz ersetzt, da wird man zumindest einen Unterschied merken, weil das Fahrrad sich dadurch ungewohnt kippliger fährt, weil dieser Effekt ein kleines bisschen abnimmt. Aber de facto gibt es wohl Versuche, die man gemacht hat, wo man ein Fahrrad versucht hat zu bauen, zu experimentellen Zwecken, das eben nicht auf 28 Zoll großen Rädern rollt mit Schlauch und Reifen, sondern man hat quasi versucht, das Rad gegen ein unglaublich kleines Rollelement auf einer Achse zu ersetzen, also im Prinzip nur ein Kugellager, auf dem das Fahrrad rollt, vorne und hinten. Und auch ein solches Fahrrad lässt sich diesem berühmten Parkplatzelement, ich schiebe das Fahrrad ohne Fahrradfahrer los, rollen, ohne dass es umfällt, weil diese Verlagerung des Lenkers und der Gabel in die kippende Richtung eben trotzdem stattfindet. Also ein Fahrrad fährt auch stabil, ohne die Drehimpulserhaltung an den beiden sich drehenden Rädern, aber natürlich ist es ein Effekt, den man sich nicht ganz wegdenken kann, und gerade Rennradfahrer sind ja nicht nur daran interessiert, stabil zu fahren, sondern auch schnell zu fahren und schnell zu beschleunigen, bei einem Sprint zum Beispiel. Und da spielen wiederum die rotierenden Massen, also insbesondere Massen, die weit weg sind von der Achse, die einen hohen Drehimpuls erzeugen, aber natürlich auch die Beschleunigung des Fahrrads insgesamt erschweren eine Rolle. Deswegen würde ich sagen, bei einem Rennrad ist dieser Effekt sowieso schon unter den technischen Voraussetzungen, die man hat, minimiert.
Das heißt, für die Rennradfahrer würde es jetzt bedeuten, ein leichterer Laufradsatz würde das Fahrrad zwar etwas instabiler theoretisch machen, aber der Effekt ist relativ klein. Ja. Okay. Was ja vielleicht intuitiv erstmal vielleicht ein bisschen kontraintuitiv wirkt, wenn man sich jetzt vorstellt, ich als 80 Kilogramm Mensch muss jetzt ein 15 Kilogramm Fahrrad im Gleichgewicht halten. und baue dann leichtere Laufradsätze da rein und dann sind es nur noch 10 Kilogramm, würde ich ja erstmal denken, das müsste ja leichter dann sein, mit meinem Gewicht im Gleichgewicht zu halten. Aber es scheint dann ja doch, auch wenn das nur ein kleiner Effekt ist, eben andersrum zu sein.
Ja.
Also umso höher die rotierende Masse, desto leichter bleibt es von alleine im Gleichgewicht.
Ich habe mich gerade noch gefragt, jetzt sind wir ja schon ziemlich unterwegs im Bereich der hohen Physik. Und wir haben gesagt, was ich jetzt für mich festgehalten habe, als ich das alles gehört habe. Also erstmal, wir fahren alle Fahrrad und ja, da steckt ziemlich viel dahinter, das kann man ja sagen. Und ich habe mich daran erinnert gefühlt, dass wir zum Beispiel auch häufig das Phänomen haben, dass wir bei bestimmten Sachen, beim Segeln oder beim Fliegen, da gibt es eben auch die Physik, aber warum ein Flugzeug genau so abhebt oder dass ein Segel angeströmt wird auf einem Segelboot und wie sich das genau verhält, das ist sehr komplex und das verstehen wir in vielerlei Hinsicht noch, auch noch nicht. Wir wissen einfach, dass es funktioniert. Und ich höre jetzt so ein bisschen raus, beim Fahrrad ist es tatsächlich auch so. Also man kann das jetzt nicht alles auf drei Formeln beschränken und dann rechnet man das aus, sondern auch hier gilt eben, dass eine sehr große Komplexität vorhanden ist, dass man aber einfach einen pragmatischen Ansatz gewählt hat, der funktioniert. Da habe ich jetzt noch an dich gedacht und an das Diamantfahrrad bzw. den Diamantrahmen, den du erwähnt hast. Und nochmal für unsere Zuhörer, das ist einfach der klassische Fahrradrahmen, den wir heute kennen. Ist das richtig?
Also der
Ja,
Herrenfahrradrahmen.
genau. Der Herrenfahrradrahmen, okay, mit der Querstange.
Wobei der Damenrahmen ja im Prinzip davon abgeleitet ist. Da hat man nur das Oberrohr nach unten verlegt. Solange das ausreichend stabil ist, mechanisch, verändert das an dem System eigentlich relativ wenig.
Okay. Und jetzt haben wir diese große Komplexität, die man eben auch noch nicht vollständig versteht oder wo man auch vollständig berechnen kann, welche Veränderungen zu welchen Ergebnissen führen. Aber könnte man es denn eben jetzt dieses Thema Stabilität und ein Fahrrad fährt oder fährt nicht, könnte man das auf drei, vier Grundprinzipien nochmal zusammenbringen, die wir jetzt ja vielleicht auch schon besprochen haben, aber dass man das noch einmal so für sich sortiert. Also du hattest gesprochen von Fliehkraft war ein Punkt.
Genau, in der Kurvenfahrt fehlt das Gleichgewicht aus der Fliehkraft und des Schwerpunkts des Systems aus Fahrrad und Fahrradfahrer natürlich, den wir nicht ganz vergessen dürfen, der ja dann nicht mehr senkrecht über dem Fahrrad ruht, sondern in die Kurve hineingelegt ist. Das muss ein Kräftegleichgewicht sein.
Genau, weil das Fahrrad möchte ja eigentlich nach außen, beziehungsweise geradeaus weiterfahren. Das ist die Fliehkraft und da gibt es dann eben die Kontraindikation durch mich und meine Gewichtsverlagerung. Kann man das so
Genau.
sagen?
Du lehnst dich nach innen, die Zentrifugalkraft zieht dich nach außen. Dann hast du diesen stabilisierenden Effekt der Vorderradgabel, die sich in die Kurve hinein einlenkt. Dann hast du einen gewissen Grad auch noch die Drehimpulserhaltung der relativ großen, schweren, rotierenden Räder. Das sind so die klassischen Mechanikansätze, aber dann gibt es darüber hinaus natürlich auch noch andere Bereiche der Physik, die eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Zum Beispiel auch die Verformung. Wir stellen uns natürlich im Moment, wenn wir über ein Fahrrad reden, vor, dass das alles ja quasi mechanisch fest miteinander verbunden ist. Und mein ehrlich ist das aber ja nicht so.
Ja, bevor du jetzt darauf eingehst, vielleicht eine Frage noch zur Drehimpulserhaltung. Wir hatten ja in der ersten Folge gesagt, Jan-Hendrik pendelt mit einem kleinen Klapprad. Das sind
Ja,
16 Zoll
Faltrad nennen
Faltrad,
es.
Entschuldigung. Stimmt, Klapprad ist 70er Jahre, die hat nicht so eine gute Qualität. Ne? Und dann haben
Ich
die
weiß
es
nicht, ich habe auf jeden Fall
umbenannt.
das, was cooler ist, und das ist ein Faltrad.
Also ich glaube, ein Brompton ist schon mit das Coolste, was es gibt.
Danke, ja.
Und wir machen hier keine Werbung, also wir kriegen jetzt kein Geld hier von Brompton.
Ja.
Aber vielleicht willst du da nochmal was zu erzählen jetzt. Inwiefern spielt die Zollgröße da eine Rolle? Wir haben jetzt gesagt, okay, der Effekt ist relativ klein, Drehimpulserhaltung. Aber ist es dann egal, wie groß das Rad ist? Also 16 Zoll oder 28 Zoll? Ja, jetzt grinst du schon, wir hatten schon darüber geredet, aber ja.
Ja, das ist interessant. Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass bei dem 16-Zoll-Fahrrad die entscheidenden rotierenden Massen, wir tun jetzt mal so, als ob das Gewicht der Narbe und der Speichen vernachlässigbar sei. Wir haben also im Grunde genommen eine Felge, einen Schlauch und einen Reifen, die sich auf einen gewissen 16 Zoll Durchmesser rund um die Narbe bewegen. Und das ist natürlich definitiv viel kleiner. Und je enger die rotierende Masse sich an der Narbe selbst befindet, umso geringer ist bei gleicher Rotationsgeschwindigkeit der Drehimpuls. Aber wenn Jan Hennecke mit seinem Faltrad jetzt genauso schnell fahren möchte wie mit dem Rennrad, dann muss er natürlich auch die Räder sehr viel schneller drehen. Und dadurch nimmt der Drehimpuls natürlich wieder zu. In der Realität wird man mit solchem Fahrrad langsamer fahren als mit dem Rennrad. Und in der Summe wird der Effekt wahrscheinlich eine geringere Rolle spielen. Aber es ist tatsächlich so, dass sich das natürlich durch die notwendig höhere Drehzahl bei gleiche Geschwindigkeit wieder ansteigt. Was man sicherlich machen kann, wenn man in diesem Bereich herumexperimentieren möchte, ich glaube, wenn man in einem realen Versuch so ein klassisches Laufrad nimmt aus dem Hollandrad mit einer Stahlfelge, und einem richtig dicken Schlauch und einem klassischen Gummireifen, einem richtigen schönen Draht drin und so, und ein Fahrrad damit Probe fährt und dann ein modernes Laufrad nimmt, wo man zum Beispiel sogar auf den Schlauch verzichten kann unter Umständen, eine Carbonfelge hat, wenig Speichen und einen ganz dünnen Faltreifen mit irgendwelchen Kevlar-Materialien, dass man das Material auch noch sehr dünn gestalten kann, sehr wenig Gummi da drauf hat, das fährt sich schon anders. Also bei gleichem Durchmesser könnte man damit herum experimentieren. Und dann hätte man auch bei gleicher Geschwindigkeit die gleiche Rotationsgeschwindigkeit. Das macht das ein bisschen erfahrbarer.
Das heißt, das nächste, was wir machen, ist den Teutoburger Wald runterfahren, einmal mit deinem Fahrrad, mit deinem Faltrad und einmal mit einem Stahlrennrad und dann vielleicht noch mit deinem Aluminiumrennrad.
Ich glaube, da würde ich dann sogar auch einen Helm aufsetzen.
Ja, ausnahmsweise mal.
Okay. Ja, weil im Alltag auf dem Fahrrad habe ich den tatsächlich meistens nicht auf. Ja, jetzt haben wir also einiges gehört zum Thema Stabilität, was ja ein spannendes Thema ist. Und ich weiß jetzt, das ist das Wichtigste für mich, wenn ich auf dem Rennrad bin mit den Klickpedalen an der Ampel. Es ist ein instabiles System, es liegt nur an mir, aber theoretisch könnte ich dafür sorgen, dass ich auch 5 Minuten vor der Ampel stehen bleibe, nicht aus den Klickpedalen raus muss, mich einfach anstrenge und dann könnte ich weiterfahren.
Aber wenn du auf der Stelle stehst, Jan Hendrik, dann hat das mit der Physik des Fahrradfahrens im Grunde genommen nicht mehr viel zu tun, weil dann ja die entscheidenden Effekte wegfallen. Dafür musst du eine gewisse kritische Geschwindigkeit übersteigen und die sollte bei einem Fahrrad durch die ganzen Designmaßnahmen so im Bereich von 5 oder 10, vielleicht 15 Kilometern pro Stunde liegen. Ansonsten kannst du damit nicht vernünftig fahren.
Okay, das heißt, was würde dann greifen, welches physikalische Gesetz, was würde den Ausschlag geben?
Wenn du an der Ampel stehst und dich nicht vorwärts bewegst, kannst du quasi immer nur gucken, dass der Schwerpunkt in der Summe senkrecht bleibt. Und das ist eine Frage der Zeit, bis das nicht mehr der Fall ist. Du kannst ja es sei denn, du springst, aber dann stimmt das ja auch schon nicht mehr. Also du musst im Prinzip dich immer senkrecht über deinen Aufstandsflächen halten.
Okay. Ja, das heißt, nächste Folge ist dann Physik des Stehens für Jan Hendrik dran, vor der Ampel, wie man mit Klickpedalen steht.
Ja,
aber stimmt, mit dem Springen wäre es dann möglich, ne? Dadurch, dass man dann ja ist ja der Schwerpunkt, kann man den ja darüber wieder verändern.
Genau, das sieht man auch manchmal. Leute, die das gut können mit einem, da bin ich jetzt kein Experte, mit einem BMX oder Mountainbike, wo du auch einen relativ voluminösen Reifen hast, wo du aus dem Stand ein bisschen hochspringen kannst, ohne dass gleich was kaputt geht. Da kann man natürlich dann auch nach links und rechts hüpfen und sich dann relativ gut noch so quasi auf der Stelle halten.
Da könnten wir eigentlich auch mal beim Kesselbrink gucken, ne? Also beim Kesselbrink, hier ist ja eine
BMX-Anlage.
Ja. Das wäre dann ein dynamisches Gleichgewicht, ne? Auch allgemein, wenn die da über die Geländer sliden, genau.
Ja.
Ich kenne da die Begriffe alle gar nicht.
Ja, jetzt sind wir am Ende unserer ersten Folge zum Thema Physik des Fahrradfahrens und meine Güte, ich muss auch zugegebenermaßen sagen, ich bin hier nicht immer in allen Details mitgekommen, aber das macht ja nichts, weil ich habe einen Eindruck bekommen, welches die grundsätzlichen Prinzipien sind, die hier gelten und kann das ja auch für mich nochmal ein bisschen sacken lassen. Und wir machen da tatsächlich nochmal was zu, Jannis, aber erstmal sind wir raus und das heißt, du darfst jetzt nochmal eine schöne Abmoderation machen.
Ja, Hast du mich jetzt kalt erwischt? Was ich jetzt noch ganz interessant von dieser Folge fand, dass ja das Fahrrad eigentlich über Trial and Error erfunden wurde.
Ja.
Man wusste ja von vornherein gar nicht, wie es optimal ist, sondern man hat dann eben vermutlich auch durch einige Unfälle oder auch Instabilitäten gelernt, wie es jetzt so dazu gekommen ist, ne?
Genau, es ist einfach so, dass wir nicht vorher theoretisierend herausgefunden haben, ja, wir müssen das so und so machen, sondern es war einfach so, man hat geschaut, was funktioniert und man ist tatsächlich an einem Punkt, wo man auch noch nicht alle Effekte en Detail versteht oder auch so zu Ende berechnen kann, dass man eben alles vorhersagen könnte oder sagen würde, da so sieht vielleicht das perfekte Fahrrad aus. Aber das ist ja etwas, was einem in vielen anderen technischen Bereichen auch begegnet. Und da ist das Fahrrad eben genau so ein Beispiel dafür.
In dem Sinne können wir gespannt sein, was da noch kommt,
Genau.
vielleicht in der nächsten Zeit. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
Ciao.